Punkt 18 Uhr, wir sagen schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum LoRa-Magazin an diesem Himmelfahrtstag, den 10. Mai. Und bei uns dreht sich heute auch fast alles um das geplante neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. Das trieb nämlich heute in München die Massen auf die Straße. Auf dem Marienplatz jedenfalls war der Andrang größer als bei der Meisterfeier des FC Bayern. Auf dem zentralen Platz im Herzen der Stadt passen etwa 15.000 bis 20.000 Menschen wegen des großen Andrangs. Die Polizei sprach von 30.000 Teilnehmern, die Veranstalter sogar von 40.000 Demonstranten war die Auftaktkundgebung am Marienplatz abgesagt worden. Die Demonstranten zogen vom zentralen Platz im Bogen und bei guter Stimmung durch die Innenstadt zum Odeonsplatz und vorbei an der Staatskanzlei. Als die ersten dort ankamen, waren die letzten immer noch am Marienplatz in Warteposition.
Die Leute, die werden keinen Platz haben auf dieser Route. Das ist zu wenig. Die Route ist viel zu kurz. Und am Marienplatz haben sie auch nicht mehr Platz. Die letzten werden hier bleiben am Marienplatz, wenn sie nicht noch eine zusätzliche Strecke finden.
Viele, sehr viele Menschen also, die ihren Unmut zum Ausdruck brachten gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Am Odeonsplatz fand dann die Abschlusskundgebung statt. Wir waren vor Ort und berichten in der heutigen Ausgabe des LoRa-Magazins ganz ausführlich über eine der größten Demonstrationen der letzten Zeit. Bereits um 12 Uhr versammelten sich auf dem Odeonsplatz heute Menschen, die einer anderen Veranstaltung beiwohnen wollten, nämlich Bücher aus dem Feuer lesen gegen das Vergessen. Münchner Künstler gedachten des 85. Jahrestages der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten und lasen aus verbrannten Schriften. Eine politische Verbindung zur nachfolgenden NOPAG-Demo war öfters naheliegend und durchaus auch vorhanden. Wir haben den Beitrag von Klaus von Wagner gewählt, der Oskar Maria Graf liest, und zwar eine kurze Passage mit dem Titel Drei Liter, eine sonderbare, doch wahre Begebenheit aus dem heutigen München aus dem Jahr 1934.
Technisch gesehen ist der Oskar Maria Graf, von dem ich jetzt lese, das ist ein bisschen schwierig, weil er ist zunächst nicht verbrannt worden. Das hat er in Wien erfahren und seine Reaktion lese ich Ihnen kurz vor. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des Neuen Deutschlands und alle meine Bücher, mit Ausnahme, jetzt bin ich dran, meines Hauptwerkes, Wir sind Gefangene, werden empfohlen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des Neuen Deutschen Geistes zu sein. Also er beschwert sich darüber, dass er nicht verbrannt wird mit den Worten, so, ich werde empfohlen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des Neuen Deutschen Geistes zu sein. Vergebens frage ich mich, womit habe ich diese Schmach verdient? Nach meinem ganzen Leben, nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher den reinen Flammen des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Man weiß bis heute nicht genau, ob er danach tatsächlich verbrannt worden ist. Oskar Maria Graf hat es des Öfteren erzählt, aber es gibt wohl keine hundertprozentigen Belege. Nichtsdestotrotz ein Text von Oskar Maria Graf mit dem Titel Drei Liter. Er ist von 1934 und spielt in München. Deswegen die Unterüberschrift, eine sonderbare, aber wahre Begebenheit aus dem heutigen München. In München, von wo aus zwar der große Adolf aus Braunau seinen beispiellosen Aufstieg genommen hat, in München aber, wo seine Ideen trotz aller Bemühungen der leitenden Nazistellen bis heute noch nicht so recht und echt durchgedrungen sind, in diesem meinem lieben München ist seit einiger Zeit ein sehr merkwürdiges Misstrauen. Eine eigentümliche Nervosität unter allen Nationalsozialisten ausgebrochen und das nur wegen des üblichen Grußes Heil Hitler. Du kannst bemerken, dass Braunhemden, die von Zivilisten mit erhobenem Arm und diesem Huldigungsschrei begrüßt werden, plötzlich sinnend stehen bleiben und den Grüßenden sonderbar nachschauen, so sonderbar, als glaubten sie diesem Gruß gewissermaßen die arglose Überzeugtheit nicht. Und du kannst, wenn du zufälligerweise in der Nähe stehst, diesen Braunhemden sagen hören, ja, stimmt's oder stimmt's nicht? Sie schauen sich an, diese misstrauischen Braunhemdler. Sie raten, und es ist jetzt auch schon vorgekommen, dass sie einfach auf die Davongehenden los sind, sie umstellt haben und energisch befohlen haben, den Hitlergruß noch einmal zu wiederholen. Ja, warum? Ja, was denn? fragt dann meist so ein verängstigter Zivilist, aber die raschen Braunhändler verstehen keinen Spaß. Marsch, marsch, wiederholen! Kläffen sie. Und nun ja, was soll man jetzt gegen die Allgewalt machen? Der Mensch hebt also nochmal seinen Arm, sogar stramm stehen tut er und wiederholt, Heil Hitler. Das wird auch ihr Glück sein, sagen die Nazis, fixieren den erstaunten Biedermann nochmal und gehen dann von dann. Als Fremder, als Mensch, dem die, sagen wir, Regungen der bayerischen Psyche nicht geläufig sind, wirst du vielleicht den Kopf schütteln und dich fragen, ja, wieso jetzt das? Warum denn jetzt diese überflüssigen Schikanen? Die Leute grüßen doch absolut einwandfrei. Antwort wird dir natürlich keiner geben. Tatsache bleibt, dass sich derartige Szenen in letzter Zeit auffallend oft wiederholen. Und übrigens, ganz unter uns, das Misstrauen der Nazis ist in diesem Fall nicht ganz so unberechtigt. Nämlich, also es war am 1. Mai. Groß und pompös bewegte sich der Festzug zum sogenannten Tag der Arbeit durch die Münchner Straßen. So ging's wie beim Oktoberfest. Das Trottoir rechts und links war dicht voller Menschen. Aus den Fenstern hingen Hakenkreuzfahnen, beugten sich dicht gedrängt Neugierige. Stramme Marschmusik schmetterte überall und ein ums andere Mal erdröhnte die Luft von einem gewaltigen Heil Hitler. Selbstverständlich versprachen sich die Straßenhändler das beste Geschäft. Gerade notwendig hatten sie es. Übers Pflaster knatterten ihre schwer beladenen Obstkarren. Und dort, wo es am dichtesten herging, machten sie Halt. Hingegen, oh graus, die Polizei musste sie, wahrscheinlich, weil das der Würde des Tages nicht entsprach, plötzlich verjagen. Und das, lässt sich denken, machte kein gutes Blut unter ihnen. Murrend und gar nicht respektvoll karrten sie weiter. Aus Wut fuhren sie extra dadurch, wo die Neugierigen am erwartungsvollsten standen und jedes Mal, wenn sie einen ihrer Kollegen trafen, schrien sie ihm zu, Hans, pack zusammen, wir dürfen nichts verkaufen. Und ehe sie zu weiteren Bemerkungen kamen, war auch schon die hochwichtige Polizei da und vertrieb auch diese Karre. An der Ecke Marienplatz und Weinstraße hat die Obstkarin Rosalie Weiblinger seit Jahr und Tag ihren Stammplatz. Die Weiblingerin ist umfänglich wie ein 10 Hektoliter Fass und hat, wie man ein schlagfertiges Mundwerk bei uns heißt, ein Furzen wie ein Schwert. Wenn sie einmal wild wird, da schmettert es, dass sich das stärkste Mannsbild nicht mehr erfangt. Wie ihre Kollegen und Kolleginnen so einsam die Weinstraße heraufkommen und wie der schlemmige Gustl ihr die böse Mitteilung macht, dass heute nichts verkauft werden darf, ergreift sie zuallererst einmal ein baffes Staunen. Ja, sowas! Sie stützt ihre beiden Hände in die Hüften. Rosen, Schwindi, siehst doch das Schutzleitchen daherkämmern! Ruft ihr der Gustl warnend zu. Da begreift die Weiblingerin erst die Situation und sofort wird ihr kugelrunder Kopf wutrot bis unter die Haare. Ja, was? Unser Arbeitsleid verdreiben uns! Fangt sie zu belfern an und wirft giftiges Segeltuch über ihre Äpfel und die Mandarinen. Ja, geiz ihm, Herrgott! Jetzt ist mir schon alles wurscht. Jetzt sauf ihr mir auf der Straße einen Rausch. Ja, schwingst du jetzt! Vorerst Kalamitäten kriegst du draußen, schwing dich! Rät ihr der Gustl nochmal, aber die wutentbrannte Weiblingerin ist keine, die so schnell weicht. Rundherum die Leute werden schon aufgeregt, alles reckt die Hälse von der Weinstraße herauf, schmettert bereits die Musik des herannahenden Festzuges. Da schreit die erboste Weiblingerin, man weiß, dass sie jedes Mannsbild unter den Tisch saugt. Dem Gustl mordialisch laut zu, wart Gustl, lauf nicht jetzt, jetzt ist schon wie es ist, geh eine zum Tonisel und bring 3 Liter Bier. Der Schankhändler weiß schon mein Konto. Auf der Stelle sauf ich mir einen Rausch auf. 3 Liter, Gustl! 3 Liter! Im selben Augenblick brauste ein hundertfaches Heil Hitler daher. Aber die Weiblingerin blieb unerschütterlich bei ihren 3 Litern. Und die insgeheim abgemacht blieben die Karre getraut stehen, hoben ihre Arme. 3 Liter. 3 Liter. Münchner, echte Münchner sind dabei gestanden und haben unauffällig in sich hineingelacht. Freilich, die renitente Weiblingerin hat man festgenommen. Gott sei Dank, sie ist bloß von der Polizei streng verwarnt worden. Hingegen seither, hört nur genau hin und du kannst die Anti-Hitlerischen sofort erkennen. Seither kennt sich kein Nazi mehr aus und spitzt jedes Mal die Ohren aufs Äußerste. Nicht, weil es ja ob er mit der Weiblingerin ihren Ausspruch zum Narren gehalten oder ob die 3 Liter Heil Hitler heißen sollen. Davon die Nervosität. Bravo.
Soweit Oskar Maria Grafs Geschichte. 3 Liter, eine sonderbare, doch wahre Geschichte aus dem heutigen München, wohlgemerkt, geschrieben im Jahr 1934. Klaus von Wagner hat die Geschichte heute bei der Veranstaltung Bücher aus dem Feuer lesen gegen das Vergessen auf dem Münchner Odeonsplatz dargeboten. Am Nachmittag war der Odeonsplatz dann frei für die Abschlusskundgebung der No-PAG-Demo. Mit dabei am Marienplatz und am Odeonsplatz waren auch einige Kollegen von Loram München, darunter auch der Redakteur des heutigen Loram Magazins, Fabian Eckstedt, der jetzt neben mir im Studio steht.
Ja, hallo.
Fabian, wie hast du denn die Demo heute erlebt?
Voll. Einfach die Stadt war voll. München in der Ecke extrem voll. Ich war zwischenzeitlich nochmal im Studio nach 13 Uhr und es war irgendwie überraschend, wie wenig Leute hier rumlaufen. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn da so viele Leute waren. Aber ich würde jetzt einfach mit dir ein bisschen durch dieses ganze Erlebnis heute durchführen. Dafür haben wir immer wieder Aufnahmen gemacht. Und da würde ich gleich anfangen mit dem Startworten, die wir aufgenommen haben.
Am Marienplatz.
Ich grüße das selbstbewusste und freiheitsliebende Bayern. Jetzt hatten wir ursprünglich vorgesehen, dass wir hier noch eine inhaltliche Rede haben. Aber der Zuspruch für diese Demonstration ist tatsächlich so groß, dass wir uns jetzt entschlossen haben, hier keine weitere Rede mehr zu halten. Der Platz ist sehr eng. Es geht wirklich bis weit hinter in die Seitenstraßen. Ich tue mir tatsächlich schwer, hier eine Schätzung abzugeben, aber ich gehe davon aus, dass es deutlich über 10.000, wenn nicht 15.000 Leute sind, die hier auf Platz stehen.
Ja, genau. Das waren die ersten Worte von dieser Demo am Marienplatz. Da habe ich mich dann durch die Menge gekämpft und das war wirklich weit durchgekämpft. Habe mir zuerst überlegt, ob ich zum Odeonsplatz vorlaufe, um da das Mikro anzuschließen. Allerdings war da auch kein Durchkommen. Die ganzen Zufahrtswege waren verstopft, also wie es der Florian Ritter auch gesagt hat. Also es war eine Menschenmasse.
Ja, 40.000 Teilnehmer sollen es gewesen sein.
Ja, da.
Und der Marienplatz fast nur 20.000.
Ja, also ich bin da gar nicht mehr mitgelaufen. Ich habe nur noch mit Leuten geredet, die Demo nachgelaufen sind, habe Twitter ein bisschen verfolgt. Einhelliges Meinung war dazu, dass einfach eine super Stimmung war, viele verschiedene Leute. Polizei, keine Provokation oder sonst irgendwas. Die haben ja sogar irgendwann noch Wasser ausgegeben, habe ich mitbekommen, weil es auch wirklich heiß war. Es war ja perfektes Wetter. Ich bin den ganzen Tag im Regenmantel rumgelaufen, also dabei gehabt, aber den hat es nicht gebraucht. Also ein großes Glück. Und dann sind wir eigentlich auch schon, war ich am Odeonsplatz und die Leute waren früher da als erwartet, weil ich habe auf Twitter geschaut und da hieß es, die Leute stehen immer noch am Marienplatz. Dann kam ich am Odeonsplatz an. Und der Odeonsplatz war voll. Wir könnten gleich mal reinhören.
Herzlich willkommen auf der Demo. Schön, dass ihr alle da seid. Der Plan war eigentlich zu sagen, der Marienplatz ist voll. Ich kann euch sagen, vor 10 Minuten standen die Leute immer noch am Marienplatz. Das heißt, die Innenstadt ist voll. Vor ungefähr einem Monat. Das sich zum Ziel gesetzt hat, das neue Polizei Aufgabengesetz zu verhindern und die im August 2017 beschlossenen Änderungen rückgängig zu machen. Wir sind in 5 Wochen auf über 95 zivilgesellschaftliche Organisationen und Parteien angewachsen, aus ganz Bayern und ganz Deutschland. Und wir sind heute hier und wir sind viele und wir sind laut, aber man kann jetzt schon sagen, dass die CSU spürt, dass ihnen etwas entglitten ist. Sie merken, dass der Druck von unten steigt. Sie haben bereits jetzt versucht, vor 2 Wochen im Landtag das Bündnis zu diskreditieren. Und dazu können wir nur eins sagen. Liebe CSU, hier steht heute die FDP neben den Kommunisten und dem Handverband und vielen anderen. Und gemeinsam stehen wir hier solidarisch und das ist gut so. Mit Antifaschisten und Gewerkschaften und denjenigen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen und denjenigen, die sich für unseren Datenschutz einsetzen und vielen weiteren stehen. Hier sind Organisationen nicht nur aus Bayern, sondern aus ganz Deutschland. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich die Gelegenheit nutzen, um diejenigen zu begrüßen, die hier heute für ihre Rechte als Geflüchtete einstehen, denn sie sind besonders getroffen.
So begrüßte also eine Sprecherin des NOPAG-Bündnisses die fast 40.000 oder mehr als 40.000 Demonstranten auf dem Münchner Odeonsplatz. Mein Kollege Fabian Eckstedt war auch mit dabei. Du hast vorhin schon gesagt, die Polizei war ausgesprochen freundlich, hat Wasserflaschen verteilt. Von einer anderen Kollegin habe ich gehört, es war eine friedliche Atmosphäre. Könnte man ja auf die Idee kommen, dass vielleicht dem einen oder anderen Polizisten diese Neufassung des Polizeiaufgabengesetzes auch nicht so ganz gefällt.
Ja, entweder das oder man könnte auch sagen, bei so einer Demo ist es vielleicht auch ganz ratsam von Seiten der Exekutive, möglichst freundlich aufzutreten und auch zu zeigen, wie man steht. Also insgesamt war die Demo ja sehr friedlich, sehr freundlich, als sich, das werden wir wahrscheinlich morgen hören, noch mal ein paar andere Mitschnitte, als sich ein FDPler zu Wort gemeldet hat und die Polizei auch noch gelobt hat, also darauf hingewiesen hat, dass er nicht gegen die Polizei ist, sondern gegen dieses neue Polizeiaufgabengesetz, dass man da schon unterscheiden sollte, weil die Polizisten einen super Job machen. Und davon gab es ja auch von vielen Seiten für diesen Job, den die Polizei heute gemacht hat, großes Lob. Gab es natürlich Buhrufe, wie es häufiger ist, auf Demos, wenn es um die Polizei geht. Allerdings, im Großen und Ganzen gab es da heute keine Scharmützel, wie man sie sonst von allen möglichen Demos kennt. Ich habe auch Bilder gesehen, auf denen der schwarze Block zu sehen war. Das hat natürlich die Bild-Zeitung geteilt. Der hatte Regenschirme über sich aufgespannt. Man könnte sagen Sonnenschirme bei dem Wetter. Es wäre normalerweise ein Grund gewesen, für die Polizei einzuschreiten. Genauso wie das heute auch JPG-Fahnen da waren, wo wir auch schon massive Einsätze von Seiten der Polizei her hatten. Das zeigt aber auch, dass die Polizei immer einen Spielrahmen hat, nach dem sie vorgehen kann, ob sie die Leute rauszieht aus der Demo und die Demo damit anheizt oder ob sie das nicht tut. Und heute hat sie sich eben entschieden, das nicht zu tun und darauf zu verzichten, diese Seite der Staatsmacht den Leuten zu zeigen, die heute vielleicht mal auf der ersten Demo waren.
Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass dieses Bündnis ja immer breiter geworden ist. Am Schluss waren es 70 Organisationen, die sich da zusammengefunden haben, von ganz links, sage ich mal, bis in die rechte Mitte hinein. Also du hast die FDP zum Beispiel genannt. Glaubst du, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass das heute doch so, ich sag mal, zivilisiert und vielleicht bei so vielen Teilnehmern dann doch auch ein bisschen demonstrationsuntypisch abgelaufen ist?
Ja, es war demonstrationsuntypisch, ist ja fast noch untertrieben. Die Leute sprechen ja, so viele Leute sind nicht am Marienplatz, wenn FC Bayern Meister wird. Und da gibt es ja Freibier, wie man weiß. Selbst Freibier treibt also nicht so viele Leute auf den Marienplatz.
Heute gab es Freiwasser von der Polizei.
Freiwasser, ja. Treibt nicht die Leute auf den Marienplatz und auch nicht durch die ganze Stadt durch. Und wie du angesprochen hast, das ist dieses extrem breite Bündnis, was auch den Leuten selber Mut gemacht hat, weil ich meine, das, was zum Teil diese Scharmützel auslöst, ist ja eine gewisse Ohnmacht. Und wenn man mal das Gefühl hat, man kriegt die Leute auf die Straße, dann hat man auch wieder ein bisschen ein Machtgefühl, das nicht sich in körperlicher Gewalt ausdrückt oder in körperlicher Überlegenheit, sondern allein in dem Gefühl, dass man als große Masse auch was erreichen kann und gemeinsam seine Meinung kundtun kann. Und wenn es gerade um so ein Schnittthema geht wie bürgerliche Freiheit und Sicherheit von einem Überwachungsstaat, können sich viele Leute einig sein und merken auch wieder, dass man abseits von den Schreiereien auf auf Facebook oder und Co. Doch mit allen Leuten so ein paar Werte zumindest doch noch teilen kann.
Es sind ja sehr viele und ganz unterschiedliche Rechte, in die dieses neue Polizeiaufgabengesetz eingreifen will. Und ich denke, darum ging es dann auch in den einzelnen Beiträgen auf der Kundgebung. Du hast für uns einige mitgebracht.
Ja, also wir haben Anna Wusel, die hat auch gesprochen. Es ist eine junge Juristin, die sich doch eigentlich eine der stärksten Zusammenfassungen oder man könnte es fast sagen Übertreibungen hineingebracht hat. Wir werden es gleich hören, aber das zeigt auch wieder von den unterschiedlichen Redebeiträgen, aus welchen Ecken das kommt. Also das ist jetzt eine Juristin, die allerdings antifaschistisch herangeht an die ganze Sache und dann hören wir ihr einfach mal zu.
In denen wir uns befinden. Und ich werde euch jetzt nicht lange Ausführungen über das Polizeiaufgabengesetz und seinen Inhalt machen. Denn mir geht es gar nicht so sehr nur um das Polizeiaufgabengesetz, sondern es geht um eine viel, viel grundsätzlichere Frage. Eine Frage, die sich hier jeder stellen muss. Eine Frage, die dazu führt, dass man nach dieser Großdemonstration nicht einfach nur nach Hause gehen kann, sondern sich fragen muss, was tun wir als nächstes? Es geht ja wohl nicht nur um dieses Polizeiaufgabengesetz. Ja, von Bayern geht es aus. Aber es gibt viele andere Bundesländer, die legen ebenso Polizeigesetze auf, in denen die Schutzhaft wieder eingeführt wird. Weil nämlich jemand nichts getan haben muss, um unendlich lang weggesperrt zu werden. Und es ist ein Paragraph 114, der längst wieder in Kraft ist. Ein Paragraph, der es ermöglichen soll, wie es die Staatsanwaltschaft Hamburg beschrieben hat, dass bereits das geschlossene Zugehen auf eine Polizeikette ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte sein soll. Und das mit 6 Monaten Mindeststrafe belegt sein soll. Jeder Streik, jede Demonstration ist davon betroffen. Es geht auch um Leitkulturgesetze, um einen völkischen Begriff der Leitkultur, der auch wieder Gesetz ist. Es geht auch um Ankerzentren, Zentren, in denen wieder Menschen kaserniert werden sollen, nur weil sie nicht aus diesem Land kommen. Und es geht auch darum, dass längst in diesem Land wieder Polizei und Geheimdienste zusammenarbeiten. Das tat zuletzt die Gestapo. Es geht auch um die Wiedereinführung eines Paragraphen des Landfriedensbruchs, wie er galt bis 1970. Jeder, der dabei ist, soll bestraft werden können. Und deswegen geht es um eine viel grundsätzlichere Frage. Vor 2 Tagen war der 8. Mai. Der 8. Mai, an dem vor 73 Jahren dieses Land von Faschismus und Krieg befreit worden ist.
Das Demonstrationsrecht zählt zu den Grundrechten und sich zu versammeln und sich zu organisieren, das forderte auch die Hanna Wusel heute Nachmittag auf dem Odeonsplatz anlässlich der Großkundgebung gegen das geplante bayerische Polizeiaufgabengesetz.
Ja, also Hanna Wusel hat das doch etwas arg überspitzt fast schon dargestellt, also diese Angst vor dem Faschismus oder dieses historische Nie wieder ist ein wichtiger Auftrag, den die Zivilgesellschaft auch in Deutschland hat. Und da hat sie da natürlich ihre juristische Sichtweise mit draufgebracht, dass Recht nicht dazu führen darf, dass sich so etwas verselbstständigt und die Mächtigen schützt, wie es faschistisch in gewisser Weise geplant sein könnte, der CSU jetzt da direkt Faschismus vorzuwerfen oder einen faschistischen Staat entwerfen zu wollen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Insgesamt haben wir jetzt, nachdem wir sehr oft über das neue Polizeiaufgabengesetz oder den Entwurf des neuen Polizeiaufgabengesetzes gesprochen haben, häufig auch darauf hingewiesen, dass das Ganze ja auch nebenbei um EU-Recht geht, dass Datenschutzrechte drin neu verhandelt werden müssen und so weiter. Also es wird ein neues Polizeiaufgabengesetz geben.
Müssen.
Und das ändert ja nichts daran, dass man dagegen demonstriert, wie der Entwurf jetzt war. Und das, glaube ich, hat München heute gezeigt, dass hier wirklich Leute da sind, die wissen, dass sie sich für ihre Bürgerrechte einsetzen müssen und eben dass immer die Gefahr da ist, dass man sich in einen Polizeistaat, in einen vielleicht sogar schon faschistischen Staat hineinbegeben könnte. Und wenn das nicht wir erleben, sondern wir nur die Grundsteine legen dafür, dass das irgendwann mal mit anderen Mächtigen an der Macht dazu kommen könnte. Es ist, wenn wir da noch weitergehen wollen, habe ich noch Hedwig Grimme ausgewählt von dem Arbeitskreis gegen Rechts von der DGB. Die hat das ganz klar für sich gesagt. Die Gewerkschaften sind eben wichtig und die Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft und hat sich etwas echauffiert darüber, wie dass sie da oben stehen musste. Aber das werden wir jetzt selber von ihr hören, weil ich kann nicht mehr dazu sagen als sie.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich spreche heute wirklich gerne zu euch. Aber eigentlich müsste heute hier nicht ich, sondern jemand ganz anderes von den Gewerkschaften stehen. Hier müsste nicht die kleine Gewerkschaftssekretärin vom Verdi-Arbeitskreis aktiv gegen Recht stehen. Hier müsste der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern, Matthias Jena, stehen. Wo sind sie denn, die Gewerkschaften? Und ich sage euch, ja, es ist höchste Zeit, dass die Gewerkschaften von euch lernen und auch aufstehen. Und ich betone, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dieser Entwicklung sich entgegenstellen, gegen die heute hier 40.000 demonstrieren. Gegen eine Entwicklung, die im Kampf gegen die Notstandsgesetze 1966, Georg Benz, Vorstandsmitglied der IG Metall, so beschrieben hat, Zitat, die Gefahr, die uns droht, ist der totale Staat im Gewande der Legalität, die Diktatur hinter der Fassade formaler Demokratie. Gegen die wir heute auf die Straße gehen, machen den Notstand zum Alltag. Dem Staat, seiner Polizei, ist und soll alles erlaubt sein gegen uns. Und das steht nicht nur auf dem Papier. Das ist doch längst Tatsache. Ob in Hamburg bei und nach den G20-Gipfeln, ob in Nürnberg, wenn sich Schüler gegen die Abschiebung ihres Mitschülers wären, ob in Donauwörth, ob in Elbernen. Ich stehe heute hier, weil ich will, dass die Gewerkschaften nicht wieder wie 1933 vor lauter Staatstreue, vor lauter Furcht vor den eigenen Möglichkeiten sich der Staatsmacht andienen, um dann von dieser verboten und physisch vernichtet zu werden. Warum sie uns klein halten wollen. Sie wissen, dass es stimmt. was ein sichtlich verarmter Kollege auf einer Demonstration gegen die Hartz-IV-Gesetze auf sein Schild geschrieben hat. Hört genau zu. Es kann auf Dauer nicht gut gehen, den Reichtum weniger gegen die Armut vieler zu verteidigen.
Der Notstand darf nicht zum Alltag werden, das sagte Hedwig Krimmer vom DGB heute am Odeonsplatz auf der NOPAG-Demo. Was mir aufgefallen ist bei den zahlreichen Ausschnitten, die wir inzwischen schon gehört haben, alle haben eigentlich den Bezug zur Vergangenheit hergestellt, also Stichwort 8. Mai, und alle haben auch appelliert an die Zivilgesellschaft, jetzt endlich, Klammer auf, wieder, Klammer zu, mal zu handeln.
Ja, dieser Bezug an die Geschichte ist sehr groß, gerade deswegen, weil man in Deutschland halt weiß, warum man Bürgerrechte braucht und was es zu verteidigen gilt. Und das auch immer noch eins der besten Argumente ist, wie man auch Leute, die sagen, sie haben nichts zu verbergen, davon überzeugen kann, dass es wahrscheinlich notwendig ist, dass sie zumindest noch das Recht haben dürfen, etwas zu verbergen.
War das denn heute vielleicht ein neuer Aufbruch in Richtung mehr zivilgesellschaftliches Engagement? Man muss sich das mal vorstellen, 40.000 Menschen bei schönstem Biergartenwetter am Feiertag auf den Marienplatz zu holen unter teilweise ja schwierigen Umständen, weil es einfach so voll war. Also das ist ja schon eine Zahl, das ist eine Hausnummer.
Ja, es ist ja auch eine mordsmäßige Vernetzung geschehen. Also wie du vorhin angesprochen hast, dieses große Bündnis zeigt ja auch, dass Leute miteinander ins Gespräch gekommen sind, die sonst ein Gespräch aktiv vermeiden oder eher in Beschimpfungen auslassen würden. Und da muss man nicht mal die FDP annehmen, sondern da reicht es ja schon manchmal, dass einfach SPD und Antifa oder sonst irgendjemand, also ich habe halt auch einen Demonstranten belauscht, wie er jemanden mit SPD-Fahne gefragt hat, was sie von dem Spruch hält, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Es gibt diese kleinen Kabbeleien natürlich untereinander schon, aber man merkt auch wieder, dass man zusammenwachsen muss. Und ganz besonders merkt man, dass die Jugend da mords dahinter ist. Und da hören wir jetzt gleich mal noch was von Melanie Geigenberger, die eben die NOPAG-Jugend vertreten hat.
Liebe Mitstreitende, mal wieder stehen wir hier, weil die CSU einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der in keinster Weise mit unseren freiheitlichen Grundwerten übereinstimmt. Die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes betrifft uns alle, nicht nur Terroristinnen oder Verbrecher, sondern alle Bürgerinnen und Bürger und gerade auch die Gruppen, die eh schon ständig kriminalisiert werden. Schon letztes Jahr gab es in den Reihen der Jugendverbände massive Empörung und Widerstand gegen die damalige Novellierung und der Einführung der sogenannten Unendlichkeitshaft. Das war schon Grund genug, dass einige Jugendverbände dagegen Klagen eingereicht haben, gegen dieses Gesetz. Aber die gesellschaftliche Debatte war damals wenig bis gar nicht. Und auch jetzt besteht sie nur aus ganz vielen Leuten, die sagen, sollen sie doch machen, ich hab doch nichts zu verbergen. Und für genau diese Leute möchte ich gern einen Mann zitieren. Zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Das hat Edward Snowden mal gesagt und es ist einfach so wahr für die Debatte, die gerade in diesem Land geführt wird. Auch wenn du nichts zu verbergen hast, hast du ein Recht darauf, dass nicht in deinem Kram rumgeschnüffelt wird, ohne konkreten Tatverdacht. Es gibt genug Gründe, warum dieses Gesetz nicht einfach passieren darf. Gerade vor 2 Tagen ist die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt worden und ein sehr krantig aussehender Horst Seehofer hat verkündet, die Kriminalitätsrate geht zurück und ist so gering, seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und noch dazu ist Bayern das sicherste aller Bundesländer. Und genau hier soll so ein Gesetz durchgedrückt werden. Von allen Seiten wird nur noch Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit geblärt. Nichts überschattet den politischen Diskurs in diesem Land so sehr wie die Debatte um Sicherheit. Ich kann es nicht mehr hören. Denn einmal und ganz oft genau diese Debatte auf den Rücken derer ausgetragen, die am meisten von diesem Gesetz hier betroffen sein werden. Migrantinnen und Migranten, Refugees und alle Menschen, die gerade nicht in das christlich-konservative, deutsche, bürgerliche Mittelrechtsbild dieser CSU passen. Deswegen haben wir Grundrechte, die für alle Menschen in diesem Land gelten, egal woher sie kommen. Und die CSU tritt das nur noch mit Füßen. Wir können nicht zusehen, wie deren Angst, von noch weiter rechts umgenockt zu werden, dazu führt, uns in eine Sicherheitsparanoia reinzuführen. Und das auf Kosten unserer Grund- und Bürgerinnenrechte. Denn genau die sind doch die Grundlage dafür, dass sich ein Mensch frei entfalten kann, dass ein Mensch frei leben kann. Und diese PAG-Novellierung schränkt dies so massiv ein, dass wir das nicht akzeptieren können. Und das ohne einen konkreten Tatverdacht. Hey, hast letztes Mal deine WhatsApp-Nachrichten gecheckt? Könnte sein, dass die Polizei drin rumgemurkst hat und deine Sachen verändert hat, die so nie geschrieben worden sind. Hast du mal geguckt, wer deine Freundinnen und Freunde sind? Die Polizei könnte sie als Spitzel benutzen, weil du unbequem geworden bist. Das ist reiner Wahnsinn, mit welchen Möglichkeiten die Polizei ausgestattet wird. Die sind doch kein Geheimdienst, verdammt nochmal. Institutionen. Schaut euch mal die nächste Generation an. Schaut euch die ganzen jungen Menschen an, die mit so einem Gesetz aufwachsen würden. Kritische Meinungen werden eingedämpft, weil die Gefahr von solchen polizeilichen Maßnahmen so immens ist. Und ich wiederhole, das alles ohne konkreten Tatverdacht. Wir sehen bereits jetzt, schon das Teilen von kritischen Artikeln auf Facebook oder unbequemes Engagement in Schule, Uni oder Betrieb reichen, um als Gefährderin eingestuft zu werden. Junge Leute denken doch zweimal drüber nach, ob sie sich engagieren, wenn die Gefahr besteht, dass dann die Cops vor der Tür stehen. Und das sogar ohne konkreten Verdacht dann auf Smartphones zugreift, alle Unterhaltungen mitliest und sie sogar verändern kann. Und da habe ich noch nicht mal angefangen. angefangen, die Liste der Sachen zu zitieren, die alles eingefügt werden sollen. Sie könnten aus einer modernen Verfilmung von 1984 stammen. George Orwell lässt grüßen. Aber liebe CSU und lieber Markus Söder, ich darf euch von der ganzen Münchner Jugendbewegung ausrichten, nicht mit uns! Wir lassen nicht zu, dass ihr mit eurem Sicherheitswahn unsere Freiheit immer weiter einschränkt. Wir lassen nicht zu, dass ihr Minderheiten noch mehr kriminalisiert. Wir lassen nicht zu, die nächste Generation in einem Polizeistaat aufwachsen zu sehen. Liebe CSU, dieses PAG ist ein Armutszeugnis vom anderen Stern. Ich meine, könnt ihr schon machen, ist dann halt scheiße. Ich meine, seid ihr bereit, für den Schein einer hundertprozentigen Sicherheit eure Rechte abzugeben? Ich bin es nicht. Lasst uns gerade jetzt unsere Rechte hochhalten und sie verteidigen. Denn wir wollen auch in Zukunft frei sein. In diesem Leben und in diesem Land. Freiheit statt Angst. Freiheit statt PAG. Dankeschön.
Melanie Geigenberger von der No-PAG-Jugend war das. Viele junge Menschen wollen, also wie gehört, frei sein, sich engagieren und haben das heute auch, was, glaube ich, meinen Kollegen und den Redakteur der heutigen Ausgabe des Lora-Magazins, Fabian Eckstedt, besonders freut. Denn da stehen ja auch zwei Generationen am Mikrofon im Moment.
Naja, ganz so weit, aber vielleicht ja doch. Abgesehen vom Alter, natürlich, die sind heute viele Leute gewesen, auf der Demo gewesen, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Demo waren. Und wenn das so eine großartige, große, friedliche Demo ist, dann ist das ein beflügelnder Wert. Und dann zeigt es, dass man nicht alleine ist und dass man eben auch was tun kann und dass Demokratie lebt und dass wir als Demokraten teilhaben können an diesem ganzen Geschick, was da, oder Missgeschick, was da in der Staatskanzlei verursacht wird.
Ja, es wäre sehr schön, wenn da auch noch mal was in Bewegung käme in der Staatskanzlei oder in den Köpfen der CSUler, die hinter diesem Polizeiaufgabengesetz stehen. Hast du da Hoffnungen?
Ich habe eine, nicht Hoffnung, ich habe eine Angst eher, dass versucht wird, da wieder Luft rauszulassen. Also man könnte jetzt sagen, okay, hat man was erreicht, wenn jetzt irgendwie ein, zwei scharfe Punkte entfernt werden und so weiter. Aber wenn versucht wird, die Luft rauszulassen, den Druck vom Kessel zu nehmen und die Leute nicht mehr so aktiv, also diese Vernetzung so etwas zu sprengen. Es wurde ja schon versucht mit dem Vorwurf der Linksextremen, ja, dass man da dieses große Bündnis aufmacht. Es wird halt versucht werden, so diese Zivilgesellschaft, wie sie sich jetzt entwickelt hat, die nicht CSU-bequem-konform ist, zu zerschlagen. Ja. Also wir können nur hoffen, dass jetzt alle Leute dabei sind, die heute dabei waren und die das heute gesehen haben, dass sie Lust haben, sich wieder aktiv zu beteiligen, sich für ihre Ideen zu streiten, sich für sich selber einzusetzen. Und dann werden wir sehen, was aus Bayern noch alles werden kann. Ja. Die Vorstufe zum Paradies.
Und falls am 15. Mai also die CSU-Abgeordneten den Änderungen zustimmen, bleibt immer noch der Hinweis, am 14. Oktober findet die nächste Landtagswahl statt. Und die Mehrheiten in Bayern sind nicht mehr zementiert. Ich glaube, auch das hat vielleicht der heutige Tag gezeigt.